soziale Welt bei Lora München auf der 92.4.
Tilly, warte mal. Weißt du, was jetzt deins ist und was Bochum?
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. Nach der Social Distancing Phase wächst unser Begehren nach normalen menschlichen Kontakten. Ohne dass jede Berührung gleich mit dem Gedanken, bin ich jetzt mit SARS-CoV-2 infiziert, einhergeht. Diese Angst dimmt sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, natürlich nicht bei allen, wie von selbst herunter. Aber anders als bei anderen Pandemien hat SARS-CoV-2 viele Schwachstellen unserer politischen und wirtschaftlichen Systeme schonungslos offengelegt. Eine davon ist die Lieferkettenabhängigkeit. Die Alternative heißt Selbstversorgung. Und damit kommen wir zum Thema der nächsten Stunde. Selbstversorgung in der Stadt. Der Giesinger Grünspitz und das Kartoffelkombinat. Zur Selbstversorgung in der Stadt gehören öffentliche Räume. Orte, an denen wir uns auch zu Corona-Zeiten aufhalten, bei Bedarf Getränke und Speisen selbst mitbringen und dort konsumieren können. Orte, an denen urbanes Leben gestaltet, mitgestaltet werden kann. Ein solcher Ort ist der Giesinger Grünspitz.
Wir versuchen mit allen möglichen unterschiedlichen Institutionen hier Angebote zu machen, die für jeden frei zugänglich sind. Die sind kostenfrei und außerhalb der Corona-Zeiten ohne Anmeldung besuchbar. Da haben sich schon viele Leute aus der Nachbarschaft kennengelernt, die dann ganz verwundert waren, dass sie gar nicht so weit voneinander wohnen und sich aber in den letzten 20 Jahren irgendwie noch nie begegnet sind. Es hat sich hier schon einiges an Vernetzung auch entwickelt.
Ein Hochbeet zum Gemüse- und Kräuteranbau ist gut. Auch so etwas ist beim Giesinger Grünspitz möglich. Noch besser ist allerdings ein eigener Gemüsegarten. Und wer in München dafür nicht genügend Platz hat, und das sind wohl die meisten von uns, kann sich so ein Stück Garten, vertreten durch eine wöchentliche Kiste, gefüllt mit frischem Gemüse, vom Kartoffelkombinat mieten.
Im eigenen Garten versuche ich ja entlang meines Know-hows und eher auf qualitativen Ebenen einfach ordentlich zu gärtnern, damit ich am Ende leckeres Gemüse habe. Genau das Gleiche machen wir eben auch mit dem Kartoffelkombinat, nur in einem größeren Maßstab. Das heißt, die Leute, die Mitglied sind, die sind sozusagen quasi Gärtner, ne? Die stehen da nicht selbst auf dem Feld, obwohl sie es theoretisch könnten, jetzt in Corona-Zeiten leider nicht. Ansonsten haben wir jeden Sonntag auch Mitgärtnern.
Wie bekommt man eine der vielen selbst ausgewählten Abholstellen in München und Umgebung ihre wöchentliche Gemüsekiste? Sozusagen die Ernte ihres Gartens. Zu der Gärtnerei des Kartoffelkombinats müssen wir ca. 40 Kilometer von München aus nordwestlich fahren. Das Gemüseanbaugebiet liegt in der Nähe der S-Bahn-Station Mammendorf. Für den ersten Teil der Sendung fahren wir erstmal wieder zurück nach München. Zum Giesinger Grünspitz. Tegernseer Landstraße, Ecke Martin-Luther-Straße. Hier ist ein Begegnungsort für Bürgerinnen, getragen von Green City München entstanden. Und auch hier kann gegärtnert werden.
Ich habe 2014 ein Praktikum bei Green City gemacht. Und da kam eine Anfrage von Bürgern aus Giesing, die wollten gerne garteln. Ursprünglich hatten die gedacht am Aqua-Gelände, das zu der Zeit noch umgebaut wurde. Aber das ging dann aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Und dann hat das Quartiersmanagement der sozialen Stadt hier diese Fläche hinter den Plakatwänden ausfindig gemacht. Das war 30 Jahre lang Brachfläche. Zum 15. Mai ist eine Gruppe von 10 Leuten, die eben gärtnern wollten, dann das erste Mal hier reingekommen. Und wir dachten, wir sind im Dornröschenschloss. Brombeeren, 3 Meter hoch, mussten gerodet werden. Man sieht es hier noch ringsrum. Wenn man die nicht jeden Monat zurückschneidet, dann sind wir hier auch wieder eingewachsen. Das war eine sehr spannende Zeit. Damals hat sich die Gruppe immer donnerstags und samstags getroffen, hat also 2 Wochen lang gerodet, ungefähr 1 Tonne Altglas und Metall hier rausgeholt, die eben im Laufe der Jahrzehnte über die Plakatwände geworfen wurden. Zu der Zeit war hier noch die Rückwand von einer Kfz-Werkstatt, denn die große Fläche vom jetzigen Grünspitz war zu der Zeit Gebrauchtwagenmarkt Giesing. Die Gruppe, die hier gegärtnert hat, wusste, der Boden ist wahrscheinlich nicht so geeignet, um darin Gemüse anzubauen, und hat begonnen, Hochbeete zu bauen. Wir hatten einen jungen Mann, der innerhalb von 3 Monaten ungefähr 7 Kubikmeter Holz eingesammelt hat, hier in Giesing. Die größte Aktion war, dass die Gruppe bei einem Hostel, das aufgelöst wurde, 150 Stockbetten demontiert hat. Und deswegen sieht man hier überall noch die Lattenroste, die Kopfteile, die Seitenteile. Dieses Gartenhäuschen hier wurde in einer Gemeinschaftsaktion aus den Lattenrosten und den Pfosten gebaut. 2015 dann, nachdem dieser Garten hier ja schon 1 Jahr existierte, hat die Stadt München den Pachtvertrag des Autohändlers nicht mehr verlängert und hat angefragt, ob Green City die Zwischennutzung für 2 Jahre übernehmen würde, um zusammen mit den Bürgern Ideen zu entwickeln und zu pilotieren, wie so eine innerstädtische Naherholungsfläche der Zukunft aussehen könnte. Wir hatten dann im Jahr 2015, 2016 mehrere Ideenworkshops, wir hatten eine Postkartenaktion, wir haben von den Bürgern ungefähr 150 Ideen und Vorschläge zugespielt bekommen, was hier entstehen sollte. Zum Beispiel ein Marktplatz, Maibaum mit Mai-Tanz, ein Wochenmarkt, Beachvolleyball, ein Baumwipfelpfad, auf jeden Fall Gärtnern und Blumen, aber auch eine Bühne für kulturelle Veranstaltungen. Und ganz wichtig war es, den Leuten einen kleinen Kiosk zu haben. Es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass das, was die Bürger wirklich suchen, ein Platz für alle ist, ohne Konsumzwang. Entsprechend ist es auch heute natürlich noch so, jeder kann hier auf die Fläche kommen. Keiner muss beim Kiosk etwas konsumieren. Es gibt viele, die bringen sich von den umliegenden Fastfood-Restaurants oder von der Pizzeria ihre Sachen hierher und genießen es einfach im Sommer im Schatten der alten Kastanien da, sich mit Freunden oder Familie zu treffen und ein Picknick zu machen.
Also ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, und was mir immer wieder auffällt, wenn ich hier bin und es regnet nicht gerade, es sind ein paar Leute da, ist die Diversität. Die Diversität der Menschen, die nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da braucht sich ja gemeinsame Aktionen, um sowas anzukurbeln. Aber die auf jeden Fall sich in Ruhe lassen und hier so gemütlich nebeneinander sitzen. Das finde ich ausgezeichnet.
Ja, das war auch etwas, die Möblierung des Grünspitzes war ein Thema in vielen Gesprächen. Und die sollte möglichst flexibel sein. Wir hatten 2016 eine Masterstudentin der TU München, die für den Grünspitz diese mobilen Bühnenelemente entworfen hat und dann in mehreren Workshops zusammen mit den Bürgern diese Elemente gebaut hat. Sie sehen aus wie große Tetris-Teile. Weil damit konnte man zum einen den Wunsch nach einer Bühne erfüllen, indem man die Teile beliebig zusammenstellt, kann man Laufsteg für eine Kindermodenschau machen, aber auch eine Bühneninsel, auf der mal eine Musikgruppe auftritt oder die Poesieboten waren hier. Und unter der Zeit kann man die einzelnen Elemente, Els, Würfel, Treppenelemente, Tees als Sitzelemente oder kleine Stehtische verwenden. Und das ist auch sehr, sehr interessant, wenn wir hier eine Kamera installiert hätten und wir würden jeden Tag ein Foto machen. Nicht an 2 Tagen wäre der Grünspitz gleich möbliert. Wer auf den Grünspitz kommt, schnappt sich irgendeine Sitzgelegenheit und rückt sie in die Ecke, wo er sich im Augenblick am besten oder gemütlichsten fühlt. Es gibt viele Stammbesucher, die sich vom Sehen natürlich kennen, aber die nicht zwangsläufig ins Gespräch kommen müssen. Es gibt aber auch Gruppen, die sich hier gefunden haben, wie zum Beispiel eine Schnitzgruppe. Wir haben hier eine Stammbesucherin, die kommt im Sommer jeden zweiten Tag, einfach um hier nur zu sitzen. Die würde von sich aus niemanden ansprechen, aber wenn wir sie ansprechen, dann haben wir wunderbare Unterhaltungen und sie erzählt, wie sehr sie das genießt, dass sie hier im Freien sitzen kann, ohne dass irgendjemand sie belästigt oder sie was konsumieren muss. Also es gibt in der Ichoschule, die nur ungefähr 100 Meter von hier entfernt ist, gibt es eine sogenannte Integrationsklasse, wo Kinder und Jugendliche innerhalb von ein oder zwei Jahren so weit Deutsch lernen, dass sie dann in einer altersgemäßen Klasse eingruppiert werden können. Und die kommen im Rahmen des Unterrichts hierher, um zu gärtnern oder auch zu werkeln, um während des Tuns auch die Begriffe kennenzulernen. Hier gegenüber ist ein Wohnheim für Kinder, also ein Internat für Kinder aus benachteiligten Familien. Die kommen auch öfter mal rüber hier zum Grünspitz, beziehungsweise der muslimisch-Münchner Integrations- und Bildungsverein. Die machen einmal im Jahr ein großes Fundraising, um ihre sozialen Projekte zu unterstützen hier am Platz. Und das ist dann auch immer, laden die natürlich die Anwohner ein und Teil von dem Kulturprogramm ist dann auch Besichtigung der Moschee und ein gemeinsamer Tee auf der Dachterrasse. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ursprünglich war das, glaube ich, 2015 bis 2017 und dann wurde es immer wieder für ein bis zwei Jahre verlängert. Für diese Fläche hier, wo wir jetzt sitzen, hier im Gemüsegarten und da nach hinten, gibt es seit 25 Jahren einen Bebauungsplan, Wohnbebauung. Und die Stadt München versucht, diesen Bebauungsplan auch umzusetzen. Hier dieser vordere Teil mit den alten Kastanien, das kann nicht bebaut werden, weil die Kastanien unter Naturschutz stehen. Das soll als Naherholungsfläche erhalten bleiben. Deswegen ja auch dieses Programm, wie kann man so eine Fläche nutzen. Jetzt sind wir das sechste Jahr hier auf der Fläche und für die Anwohner ist das schon seit langem eigentlich kein Pilotprojekt mehr, sondern es hat sich die Nutzung verstetigt, mehr oder minder. Daher sind wir seit anderthalb Jahren dabei, eine Organisationsform und auch eine Finanzierungsform zu finden, die es ermöglicht, den Grünspitz in der Form noch einige Jahre weiterzuführen. Wir haben das sogenannte Grünspitzgremium, wo Leute, die den Grünspitz nutzen, mit vertreten sind. Wir haben den Grünspitzfonds, wo jeder spenden kann, der den Grünspitz nutzt. Das Ziel wäre es, eben im Jahr 2021 das getragen durch die Bürger weiterführen zu können.
Der Krieg ist nur eine der unendlich zahlreichen Konsequenzen, die die Einführung des Eigentums in einem bestimmten Entwicklungsstadium mit sich gebracht hat. Romain Rolland.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Einer der vielen Gemeinschaftsgärten Münchens befindet sich im Giesinger Grünspitz.
Das ist ja auch der Sinn dieses Gemeinschaftsgartens.
Und dann auch mal gemeinsam vielleicht was macht er mal, Sommerabend hier verbringt mit einem Picknick oder sowas. Ja. Gerade hier im Viertel, wo viele halt keine Garten haben oder wenige nur einen Garten haben und ja auch einige wohl keinen Balkon oder sowas, da ist es doch immer eine gute Möglichkeit, so locker zusammenzukommen.
Wobei ich mir vorstellen kann, das weißt du besser, dass die Leute, die hier gärtnern, nicht unbedingt aus Giesing kommen. Das ist ja auch keine Voraussetzung, ne? Und wie bist du zum Gärtnern gekommen?
Interesse war schon immer da und ja, aber ich habe halt nur einen kleinen schattigen Balkon. Ich lese es in der Süddeutschen, dass hier was ist mit Garten und so. Und das schon ein halbes Jahr und ich habe mir noch gedacht, wie oft bin ich hier vorbeigeradelt und habe es gar nicht bemerkt, dass die Gebrauchtwagen weg sind. Und bin dann damit her, ja, das interessiert mich. Und weil die meisten anderen Krautgärten oder so, was ich schon immer interessant fand, die waren einfach weit draußen und da ich dann noch berufstätig und ja, ohne Auto war das immer zu mühsam.
Hast du jetzt hier ein Hochbeet?
Ja.
Und was pflanzt du in diesem Jahr an?
Also ich habe drinnen einmal Radieschen, einen griechischen Bergtee. Was ich übernommen habe mit dem Beet, war ein schöner Johannisbeerbusch, der heuer üppig getragen hat. Und dann habe ich ein zweites übernommen, weil es noch frei war und habe da jetzt Paprika drin und ein paar Salate und Petersilie, die kann man immer gebrauchen.
Das heißt, du kannst dich gemüsemäßig auch so ein bisschen selbst versorgen hier, ne?
Ja, weit kommt man nicht damit mit dem Hochbeet. Die Paprika, die ich vielleicht mal im Herbst ernte, wenn es 5 Stück sind, wobei man bei Paprika im Moment, so wie da die Preise liegen im Biomarkt, habe ich mir eben deswegen gedacht, ich nehme Paprika, weil der ist so teuer geworden, den kann man sich ja kaum mehr leisten.
Das stimmt.
Nur in homöopathischer Dosierung. Gewürze, Kräuter, da habe ich das Gefühl, das lohnt sich was in so einem kleinen Hochbeet am meisten. Ich meine, so viele Tomaten, entweder hat man sie dann auch alle auf einmal oder gar keine. Also das ist ein bisschen schwierig, aber Gewürze, wo ich mir immer wieder einen Zweig holen kann oder genau, welche trocknen kann, ist mit am rentabelsten um mein griechischer Bergtee. Und dann habe ich vorne, weil ich sagte, in München, ey, die Berge sind so nah, wir haben noch Bezug zu Bergen, eine Stadt vor den Alpen. Hier muss ein Steingärtchen her und habe eins angelegt und das steht ganz vorne in der Spitze und macht so viel Freude. Und da ist zum Beispiel eine Küchenschelle drin, die jedes Jahr schöner geworden ist und die im Frühjahr tief dunkelrot blüht. Dann ein Sonnenröschen, ein gelbblühendes. Jetzt habe ich auch einen Alpenlein mit rein, der jetzt gerade wunderschön blau geblüht hat. Jetzt kommt dann das Sommerentchen, habe ich gesehen, dass der Knospen hat. Dann auch noch eine Nelkenart, ich weiß nicht, wie die heißt. Steingrau zu verschiedenes und es wächst wunderbar.
Andrea, eine der Mitgärtnerinnen des Gemeinschaftsgartens im Grünspitz. Wenn es um Teilhabe, Mitgestaltung des öffentlichen Raumes geht, stoßen wir sehr schnell an die Grenzen durch die omnipräsenten, fahrenden oder parkenden Autos. Hier Alternativen aufzuzeigen, ist ein Anliegen von Green City München. Dazu wieder Irene Nitsch.
Ich finde, dieser Grünspitz ist wie so eine Halbinsel umtost von Verkehr. Rechts und links sind die Straßen, da fährt die Straßenbahn. Und diese ursprüngliche Frage, wem gehört die Stadt, ist ja auch die Frage, wie viele Autos wollen wir in der Stadt haben. Und ich finde es ein gutes Symbol, dass dieser Autohändler vertrieben wurde durch eine Gemeinschaft von Menschen, die gesagt haben, die Autos gehören nicht überall hin zumindest.
Genau. Also für Green City ist ja entstanden aus einer Bürgerinitiative München Autofrei 2000. Das Ziel ist noch nicht ganz erreicht, ja, aber wir haben in den letzten 30 Jahren, solange gibt es Green City, große Fortschritte gemacht. Jetzt mit dem Pop-up-Radl-Lanes, mit dem Parking Day, mit der Umwidmung von Parkplätzen zu Freischankflächen. Und ich denke, die Bürger realisieren auch, wie viel lebenswerter die Stadt sein kann, wenn der ruhende Verkehr nicht so viel Platz wegnimmt.
Wir sind der Meinung, wir könnten ja auch einmal den Giesinger Berg autofrei machen. Das wäre doch auch mal ein Spaß.
Die Intention von Green City ist ja, den Bürgern zu zeigen, dass man Dinge machen kann. Also die Parking Days, die ersten, da waren die Leute überrascht, dass man Parkplätze auch anders nutzen kann. Mittlerweile gibt es von den Bürgern so viele Anfragen, können wir nicht einen Parking Day vor unserer Haustür machen? Oder letztes Jahr die Parklets in der Schwanthaler Höhe. Da gibt es mittlerweile aus dem ganzen Stadtgebiet Anfragen von Menschen, die sagen, ich würde gerne ein Parklet vor meiner Haustür machen, zusammen mit meinen Nachbarn.
Was heißt das jetzt genau, so ein Parklet?
Ah ja, letztes Jahr gab es einen Piloten an der Schwanthaler Höhe. Da wurden 8 Parkplätze umgewandelt in kleine Begegnungsplätze für die Anwohner. Die mussten dann bis zu Wiesenbeginn wieder abgebaut werden. Das war eine temporäre Sache. Also ist es sicherlich auch so, dass im Winter würde sich da kaum jemand hinsetzen. Der Gedanke war, dass man in der Sommerzeit, wenn viele Leute dann, und viele ja auch mit ihrem Auto im Urlaub sind, dass es in der Stadt nicht so viele Parkplätze benötigt werden und dass man dann eben den frei gewordenen Platz anders nutzt.
Aber hältst du das für eine gute Idee, das zwischen Winter und Sommer zu switchen? Es geht ja auch darum, wie sieht unsere Stadt aus? Und ich fände es auch super gut, wenn unsere Stadt auch im Winter nicht vollgeparkt wäre.
Ja, aber ich meine, das alles ist doch ein Lernprozess. Wenn man zurückdenkt vor 20 Jahren, da gab es kein Bike-Sharing, kein Car-Sharing. Ich glaube, Stadtauto ist jetzt auch gerade erst 20 Jahre alt, ne? Vielleicht so in etwa. Ein bisschen älter, aber das hat auch lange gedauert, bis die so groß geworden sind wie jetzt. Und jetzt mittlerweile die junge Generation, sagen wir mal die Leute, die jetzt anfangen zu studieren, da gibt es viele, die gar nicht daran denken, sich ein eigenes Auto zu kaufen. Die nutzen das Carsharing oder Bikesharing oder fahren mit dem Flixbus. Es ist ein Wandel von der Autogesellschaft hin zu einer mobilen, nachhaltig mobilen Gesellschaft und Kulturwandel dauert. Und ich denke, München ist da auch relativ weit mit dieser MVG-App, wo ich die verschiedenen Carsharing- und Bikesharing-Angebote nutzen kann, alles über eine App. Und auch die neuen Mobilitätsstationen, da gibt es ja unten am Zenetti-Platz eine, an der Münchner Freiheit, im Domagpark. Das sind so Infosäulen, wo ich sehen kann, wo ist das nächste Auto, was frei ist in der Umgebung oder wo ist das nächste Fahrrad. Oder was ich ganz toll finde, das ist, dass es in München jetzt schon so viele Ladestationen gibt für die E-Cars. Und die werden ja hauptsächlich von den Carsharing-Firmen dann auch genutzt. Also man darf ja da nur parken, wenn man lädt. Und die sind ja direkt an den U-Bahn-Haltestellen, an den S-Bahn-Haltestellen und so weiter. Genauso wie die MVG-Bikes. Also ich kann mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn irgendwo hinfahren und kann mich darauf verlassen, dass an der Zielstation ein Fahrrad steht. Kann man auch reservieren, das ist kein Thema. Also wir sind da schon wirklich einen großen Schritt weiter in München und es wird sich, denke ich, auch in den nächsten Jahren noch einiges tun. Bezüglich des Grünspitzes werden schon sehr bald hier diese Schrägparker verschwinden und der Grünspitz wird bis zu dem zweiten Fahrbahnrand vergrößert.
Die Bürger, es ist ja keine Einheit, es ist eine Vielfalt. Und es gibt halt viele, die was ganz anderes wollen. Die wollen gut Auto fahren in der Stadt. Ich kannte mal selber eine, die hat an München furchtbar gestört, dass sie nicht einfach mit dem Auto in die Stadt zum Einkaufen fahren kann, weil es so fürchterlich ist vom Verkehr her. Und ich denke noch, als ich mal gelesen habe, dass in den 60er Jahren ganz groß sich doch hier der Stadtrat und OB damals dagegen gestemmt hat, die Innenstadt Münchens autogerecht zu machen. Also mit riesen Stadtautobahnen und sowas auszustatten. Dass man da schon immer sehr ablehnend war, das, also die Altstadt innen völlig zu verändern.
Ja, wir haben Glück gehabt in München, wenn man es vergleicht mit anderen Städten wie Stuttgart zum Beispiel. Oder,
ich meine, die Dame wohnt jetzt in Amerika, da ist sie jetzt nicht richtig, da kann sie Auto fahren, wie sie will.
Ja, aber ich finde es wichtig. Naja, wir sind bei der Klimadebatte, wir sind bei der Nachhaltigkeit und da haben wir, glaube ich, die Argumente für weniger Autos mal auf unserer Seite.
Absolut d'accord. Ich sehe nur eben immer, dass eben diese Auseinandersetzungen halt sehr laufen. Ich verfolge es halt lebhaft in der Presse mit, weil ich viel Süddeutsche lese zum Beispiel oder ich höre gern Bayern 2 und man hört halt immer dann die Streitereien um sowas. Ja,
ja, es ist denke halt ein Diskurs, aber es ist wichtig, dass dieser Diskurs geführt wird und dass man sich in irgendeiner Form einigt.
Ja. Also, dass wir uns austauschen, wo beide den Boden unter den Füßen nicht verlieren, ist auch nicht schlecht. Und dass der Diskurs dann auch bei dieser Bodenhaftigkeit bleibt.
Ja, und dass man realisiert, letztlich sind wir alle Bürger dieser Stadt. Wir haben eine begrenzte Fläche zur Verfügung. Und wie nutzen wir jetzt gemeinsam diese Fläche, dass jeder ein möglichst gutes Leben führen kann?
Mit dem guten Leben, da sind wir wieder beim Diskurs.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
Daniel Überall und Simon Scholl machten sich 2011 auf den Weg.
Der Hauptgründungsimpuls vom Kartoffelkombinat war dann eben schon, dass der Simon Scholl und ich, die zwei Gründer, eben im Jahr 2011 auch persönlich mit den jeweiligen Familien an einem ähnlichen Punkt standen, dass wir auch gesagt haben, wir möchten nicht mehr irgendwelche beliebigen Jobs machen, um unser Geld zu verdienen und dann die Werte privat in der Familie oder am Wochenende entsprechend verwirklichen, sondern Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit und wir möchten mit unserer Lebenszeit dazu beitragen, alternative Modelle zu erproben und ganz klar dazu beitragen, eher die Entwicklung in eine positivere Richtung zu lenken, als sozusagen in dieser Destruktivität und der Ausbeutung zu verharren. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben mal überlegt und geschaut und recherchiert und Projekte begutachtet, um zu sehen, was gibt es denn da überhaupt alles schon? Und bei mir beispielsweise war es so, ich hatte damals privat mit der Imkerei angefangen, habe hier in München ein Projekt stadtimker.de ins Leben gerufen und der Simon hat den Obpflanzt-ist-Gemeinschaftsgarten mitgegründet. So, das heißt, der Simon war schon mal so in dieser ganzen Gärtnerszene, Urban Gardening-Szene unterwegs. Ich war in der Imker-Szene unterwegs, habe mich da eben auch mit Regionalität, mit Landwirtschaft, mit Lebensmittelqualität, Produktionsprozessen und so weiter beschäftigt. Und deswegen ist es am Ende halt kein Ökostromanbieter geworden oder kein Klamottenlabel, sondern das ist etwas sehr Unmittelbares, ja, die Urerzeugung. Und wir wollten ursprünglich mal so eine Art vergemeinschafteten Supermarkt gründen und sind dann aber auf das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gestoßen. Und das fanden wir noch viel spannender als so eine Food-Koop zu gründen, weil wir gesagt haben, ja, dann gehen wir ja noch einen Schritt innerhalb der Wertschöpfungskette nach vorne und gehen wirklich sozusagen, ja, genau, aber je nachdem, wie rum man es halt betrachtet, ja, wir denken das ganze Ding ja von der Konsumentenseite, ne, und deswegen war das dann für uns noch einen Schritt weiter gehend bis auf den Acker, weil wir gesagt haben, ja, das geht ja dem Ding wirklich an die Wurzel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Schöne ist dann, dass wir von der Auswahl des Saatgutes über alle Produktionsschritte bis hin zur Zubereitung des Essens alles selbst in Kontrolle haben oder unter Kontrolle haben und so gestalten können, wie wir uns das im optimalen Falle eigentlich wünschen. Und so sind wir dann losgelaufen und haben eine Gärtnerei gesucht und einen Gärtner, der sich mit uns da auf die Reise macht. Und so hat es eigentlich relativ klein 2012 dann angefangen. Angefangen haben wir in der Tat mit 40 Haushalten. Und das sollte ursprünglich mal ein reiner Test sein. Als wir das Kombinat gestartet haben, mussten wir erstmal ausprobieren, wie viel Gemüse kommt denn pro Woche in die Kiste rein und wie viel unterschiedliches Gemüse muss es denn pro Woche sein. Und Da haben damals der Simon und ich gesagt, ja, jeder von uns holt so aus seinem Freundes- und Familienkreis einfach mal 10 Haushalte dazu. Das wären dann die 20 gewesen. Und denen haben wir angekündigt, hört mal zu, in ein paar Wochen kriegt ihr Gemüsekisten. Ihr könnt übrigens nicht darüber bestimmen, was da reinkommt. Ihr könnt nicht darüber bestimmen, wie viel da reinkommt. Und bezahlen müsst ihr es auch noch, weil wir hatten ja kein Startkapital. Ne? Also wir konnten ja gar nicht in Vorleistung gehen, sondern von Anfang an mussten die Leute, die da die Testkaninchen waren, auch noch dafür bezahlen. Und wir dachten eigentlich, dass sie uns enterben und die Freundschaft kündigen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Zwischen dem Zeitpunkt dieser Ankündigung und dem Zeitpunkt der ersten Kistenlieferung hat im Schnitt jeder dieser Haushalte noch einen dazugeholt. Und so haben wir statt mit 20 Haushalten gleich mal mit 40 angefangen. Und ja, in der Tat war das dann so, dass da die Zeit reif war und die Gesellschaft offensichtlich auch auf solche Positivprojekte oder Positivbeispiele gewartet hat, weil es offensichtlich ja einfach mehr Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden, wie wir uns befunden haben, nämlich man möchte Teil der Lösung sein und nicht des Problems, wie es immer so schön heißt. Das war relativ anschlussfähig, was wir da eben anbieten.
Genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Menschen genügend Geld verdienen, um sich das leisten zu können. Also muss man auch deutlich sagen.
Ja, das ist natürlich ein Effekt, der kommt zusätzlich noch dazu, dass wir hier im Großraum München Menschen haben, die auf der einen Seite durchaus auch vom Bildungshorizont so aufgestellt sind, dass wir zum Beispiel gar nicht erst argumentieren müssen, warum wir zum Beispiel ökologische Landwirtschaft betreiben. Das ist für die total klar. Ja, das ist sicherlich in anderen Strukturen noch mal ein bisschen anders. Und da würde man dann schon irgendwie ständig wahrscheinlich argumentieren müssen, warum jetzt öko und nicht konventionell. Das ist hier erstmal nicht so, sondern ist total klar, hochwertige Lebensmittel sind gleichzeitig auch noch eben ökologisch. Wir ergänzen das Ganze noch mit regional und saisonal. Wir ergänzen das Ganze noch mit fairen Arbeitsbedingungen. Und so wird dann auf dieser qualitativen Ebene da quasi ein Schuh draus. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich dann auch die Kaufkraft. Ja, da ist München natürlich ja so ein bisschen der Elfenbeinturm im Elfenbeinturm. Und da gibt es einige Haushalte, die halt jetzt nicht jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, unser Anspruch, und so ist es auch in unserem Leitbild ganz klar definiert, unser Anspruch ist, dass wir für die breite Bevölkerung bezahlbar bleiben wollen. Ne? Also es geht uns nicht darum, hier die oberen 10.000 in München zu versammeln und dann ist es hier irgendwie ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, hier eine Spielwiese von denen, die sonst auch schon alles haben, sondern wir möchten ganz ernsthaft, sehr bodenständig einen Beitrag zur Ernährungssouveränität und Ernährungswende beitragen. Und da ist selbstverständlich, dass es durch alle Einkommensschichten auch gehen muss. Andere Projekte machen sowas beispielsweise in Form einer Bieterrunde. Da zahlt dann jeder so viel, wie er kann. Wir haben es uns von Anfang an da ein bisschen leichter gemacht in Form von, wir legen den Preis halt fest. Der ist, ich glaube, wenn man so andere Projekte anschaut, bei uns durchaus unterdurchschnittlich. Und dann haben wir vor anderthalb Jahren das sogenannte Soli-Kistenmodell eingeführt. Das heißt, die Haushalte, die können und wollen, zahlen eben einfach ein bisschen mehr. Und dadurch schaffen wir dann 50% rabattierte Plätze, so dass dann da auch die Möglichkeit besteht, einfach auch günstiger nochmal an dieses Gemüse zu kommen.
Aus den anfangs 40 Haushalten, die 2012 genossenschaftlich gärtnern wollten, sind inzwischen 1800 Haushalte geworden.
Ja doch, also ich bin ganz schön stolz letztlich darauf, was wir hier als Team in den letzten 8, fast 9 Jahren aufgebaut haben. Davon seit 2,5 Jahren hier an dem Ort, weil wir ja wirklich vor 8 Jahren mit 0 Euro Startkapital, 0 Ahnung von Landwirtschaft und 0 Quadratmeter Anbaufläche begonnen haben. Und daraus ist dann, glaube ich, schon ein ganz ordentlicher Betrieb entstanden.
Ja, und wie groß ist die Fläche hier?
Wir haben jetzt hier aktuell 18 Hektar, das heißt 7 Hektar gehören dem Kartoffelkombinat, haben wir genossenschaftlich gekauft, 11 Hektar sind dazu gepachtet und zum Jahresende kommen nochmal fast 4 Hektar dazu, weil wir den angrenzenden Apfelgarten übernehmen und dann auch unsere Äpfel selbst erzeugen. Die Leute, die Mitglied sind, die sind sozusagen quasi Gärtner. Ne? Die stehen da nicht selbst auf dem Feld, obwohl sie es theoretisch könnten. Jetzt in Corona-Zeiten leider nicht. Ansonsten haben wir jeden Sonntag auch Mitgärtnern. Also bei unseren Generalversammlungen sind zwischen 100 und 200 Mitglieder vor Ort. Wenn man das vergleicht mit anderen, ich sag mal, Organisationen wie jetzt Vereinen, dann ist es durchaus eine passable Durchschnittsgröße, wenn man sich anschaut, dass wir ungefähr 2000 Mitglieder haben. Dann kommen da 10%. Das ist ein durchaus normaler Wert. Klar wünscht man sich immer ein bisschen mehr Beteiligung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja sozusagen auch wieder Aufwand, den man da betreiben muss. Fängt an bei der Informationsvermittlung über Abstimmungsprozesse, Partizipationsprozesse und so weiter. Ganz am Anfang, vor 8 Jahren, haben wir uns gewünscht, dass ein Großteil der Mitglieder sich einbringt. Jetzt mittlerweile, auch da gibt es bei uns eine gewisse Lernkurve, sagen wir, solange wir das Gefühl haben oder auch die Rückmeldung von den Menschen bekommen, dass sie entweder ausreichend informiert sind oder wenn sie den Bedarf haben, wissen, wo sie sich die Informationen holen können, dann sind wir schon mal glücklich. Und wenn sich dann darüber hinaus auch noch die Leute einbringen, die das möchten, dann ist das so mit dieser 10%-Quote durchaus in Ordnung. Da haben wir jetzt nicht große Sorge sozusagen, dass wir da an den Menschen vorbei irgendwas machen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Wir haben angestellte Gärtner, angestellte Packer, angestellte Lieferfahrer. Über das Gesamtjahr betrachtet haben wir dann auch eine vernünftige Ernte in den Kisten, aber eben ja mit Schwankungen und das ist mal eine bessere und mal eine schlechtere Kiste. Und das unterscheidet uns natürlich dann auch ganz klar von einem Abo-Modell, wo man nach dem Äquivalenzprinzip arbeitet. Das heißt, eine Gurke kostet, sagen wir mal, 1 Euro und 2 Gurken kosten dann 2 Euro. Und bei uns ist es nicht so. Also bei uns ist halt mal eine Gurke reif und mal sind es 2 Gurken. Das ändert aber an den Gesamtkosten des Betriebes ja
nichts. Und dieser Betrieb gehört den Mitgärtnerinnen, die dadurch natürlich auch indirekt Arbeitgeberinnen der beim Kartoffelkombinat Angestellten sind.
Das Kartoffelkombinat zeichnet sich dadurch aus, dass alles, was hier angebaut wird, bei unseren Genossen landet. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von genossenschaftlichen Mitgliedern und wir versuchen, das Gemüse für die Genossen anzubauen. Im Gegenzug wird ein monatlicher Beitrag bezahlt. Es ist natürlich dann auch wichtig, Beispiel, letzte Woche hat es gehagelt. Ein normaler Gärtner, der kann dann einfach damit nichts mehr anfangen, der hat diesen Ernteausfall. Und natürlich kann er diesen Betrag dann auch nicht mehr einnehmen. Bei uns ist es so, dass die gesamte Mitgliedschaft oder die gesamte Genossenschaft das eben auffängt zum gewissen Teil und dann ist es einfach so. Und das ist dann eben dieser solidarische Teil. Ein normalen Gärtner wäre das natürlich eigentlich die Horrorvorstellung, weil er gar keine Möglichkeit hat, mehr dann irgendwas zu verkaufen, sondern der muss dann einfach das versuchen, anders zu kompensieren. Und meistens geht es halt nur durch mehr Arbeit, durch Saisonarbeiter aus dem Ausland, weil man die nicht so gut bezahlen muss. Ja, das ist so grob gesagt das Kartoffelkombinat.
Ja, das heißt, also du persönlich fühlst dich als ein Teil von der Gemeinschaft, von der du auch weißt, dass sie dich stützt, selbst wenn es mit dem Gärtnern mal so ein bisschen schwierig wird.
Ja, korrekt, weil es kann ja durchaus passieren, in anderen Gärtnereien, wenn das jetzt zweimal zum Beispiel vorkommt, dann kann ein Chef in der Gärtnerei einfach seine Leute nicht mehr bezahlen und muss sie halt dann kündigen. Und bei uns ist eben von Januar bis Dezember ist eben alles gemeinschaftlich getragen und somit fühle ich mich da schon besser aufgehoben als in der freien Wirtschaft, definitiv, als Gärtner auf jeden Fall. Ja. Also momentan ist es natürlich sehr anstrengend. Wir sind jetzt im Juli in der Hauptsaison und haben natürlich alle Hände voll zu tun. Es beginnt meistens ab 7 Uhr mit unserer Ernte von Gurken, Tomaten, Auberginen Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es weiter mit den Pflegesachen. Unsere Pflanzen wollen gepflegt werden, düngen, ausgeizen, uns einfach darum kümmern, dass alles gut gedeiht und wächst. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Genau, das ist sehr anstrengend, vor allem wenn die Sonne scheint, dann kann es gern mal 40 Grad haben und noch mehr bei stehender Luft. Und das macht es natürlich dann deutlich anstrengender. Und die Tage sind natürlich auch sehr lang. Also bei 8 Stunden bleibt es meistens nicht. Es sind eher mal 10 Stunden. Oder es kann auch mal noch deutlich länger werden. Wenn wir zum Beispiel merken, auf unserem Kartoffelacker haben wir viele Käfer, dann gibt es bestimmte Zeiten, in denen wir dann spritzen dürfen im Biobereich. Und das ist meistens erst, wenn die Sonne weg ist. Und dann sind die Tage natürlich deutlich länger. Genau, das sind so die alltäglichen Aufgaben des Gärtners.
Das Kartoffelkombinat, eine Erfolgsgeschichte. Hier kann nicht nur wöchentlich frisches Gemüse bezogen, sondern auch mitgegärtnert werden. Im Augenblick allerdings nur unter Beachtung der Hygienestandards.
Entstehen doch alle Kriege um Besitz. Platon.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Flo, mein nächster Gesprächspartner, ist so ein Mitgärtner. Er arbeitete an dem Tag meines Besuches gerade im Gewächshaus. Zusätzlich engagiert er sich im Vorstand des Kartoffelkombinatvereins.
Ja, mitarbeiten darf jeder, wobei das zurzeit ein bisschen schwierig ist wegen Corona-Beschränkungen, weil wir natürlich als Lebensmittelerzeuger auch da besonders aufpassen wollen, dass nichts passiert. Deswegen haben wir so Präsenzveranstaltungen abgesagt, aber es gibt regelmäßig eigentlich immer Mitgärtnern, einmal die Woche und also in normalen Jahren. Und da kann jeder mitmachen, aber ich würde sagen, ich denke so 10-20% kommen vielleicht so zum Mitmachen.
Dann gleich so gefragt, wie bist du hierher gekommen?
Ich glaube, so der erste Impuls war, ich wohne mitten in der Stadt. Für meine Innenstadtkinder war das irgendwie ja, so ein bisschen ein Sehnsuchtsort für mich in meine Kinder reinprojiziert, also wo man halt auch herkommen kann. So eine gemeinschaftsgetragene Gärtnerei, ein Platz, wo man sich mit Ernährung, mit Landwirtschaft beschäftigen kann. Das erschien mir einfach mit 3 kleinen Kindern in der Innenstadt eine tolle Sache. Und gleichzeitig habe ich halt dann auch angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, habe einiges bemerkt, was halt schief läuft und auch so Ansätze, wie es halt anders laufen kann. Und so eine solidarische Landwirtschaft oder das Kartoffelkombinat hier ist halt, denke ich, eins und deswegen engagiere ich mich da sehr gern.
Ja, und kommen deine Kinder hier auch öfters raus oder sind die inzwischen so groß, dass sie sagen, das lassen wir den Papa alleine machen?
Die sind noch nicht so groß, die sind 3, 6 und 10. Allerdings habe ich es, glaube ich, bei dem Größeren schon ein bisschen übertrieben. Also der rümpft die Nase, wenn ich ihn frage, ob er mitkommt. Also der war wahrscheinlich schon zu häufig hier. Aber so, wenn sich Gelegenheit ergibt, dann kommen die Kleineren gerne mit und der Größere, der muss halt dann mit.
Es geht auch nicht mehr lange.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch unter anderem heute deswegen hier, weil es ein bisschen knapp ist von der Personaldecke, da ein paar Arbeiten auch liegen bleiben. Und das will man ja auch nicht, dass irgendwie dann Gemüse nicht geerntet werden kann, weil Arbeitskräfte fehlen. Ich weiß, dass Mitglieder auch gerne helfen, wenn man direkt sagt, wofür man Mitarbeit braucht. Und andererseits ist es auch so, dass, also bei uns ist alles freiwillig, die Mitarbeit. Und also ich wäre auch ein Fan davon, das ein bisschen nicht jetzt verpflichtend zu machen, aber als sagen wir mal, also dass man halt auch ein bisschen mehr davon hat, wenn man so quasi mithilft.
Den Impuls, den du hattest, dass du sagst, meine Kinder sollen auch mal Natur erleben, das ist natürlich für vielleicht Paare ohne Kinder ist das kein Impuls. Die wollen sich gesund ernähren und wollen genossenschaftlich arbeiten, aber die wollen nicht auf der Erde stehen.
Auf der Erde stehen, meinst du, dass vielleicht Gartenarbeit nicht für jeden das Richtige ist? So, habe ich das richtig verstanden? Oder?
Also wenn du heute dann die Miete bezahlen musst in München und vielleicht noch Freiberufler bist und du musst einfach schauen, dass du über die Runden kommst, dann ist vielleicht auch der Kopf nicht dafür frei. Mhm. Ich nehme es in Haidhausen wahr. Mhm. Also ich nehme ja die Veränderung unseres Stadtteils wahr.
Ich denke nur, dass wir uns, glaube ich, so als Gemeinschaft schon Gedanken machen müssen, wie man einfach einerseits die Bereitschaft und andererseits auch halt die Arbeitskraft irgendwie aktiviert, die jetzt wahrscheinlich bestimmt nicht bei jedem einfach da ist. Das passt auch nicht zu jeder Lebenssituation, aber zu anderen halt einfach schon. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass sowas, was wir hier machen, besser funktioniert, wenn ein gewisses Maß an Mitarbeiter da ist. Weil sonst nur das Gemüse zu beziehen, ist halt schon mal super. Und wir sind ja auch, das ist auch gut, 10-mal besser als Gemüse, das um die halbe Welt gefahren ist, zu kaufen. Aber dieser Gedanken des Gemeinschaftsgetragens, der hier so drin steckt, der lebt sich besser. Dieser solidarische Ansatz, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche war ein Hagelschaden und wir hatten Ernteausfälle. Also und die hat man unmittelbar bemerkt, weil die Kiste einfach relativ leer war. Das versteht man natürlich besser, diese Zusammenhänge, wenn man halt auch mal hier draußen war und weiß, was das bedeutet.
Das ist das eine. Dann ist man gezwungenermaßen näher am Boden, dann über die Fülle in der Kiste. Das andere, was du jetzt so ansprichst, so als Idee, dass es Leute gibt, die bei Bedarf immer mal rausfahren würden. Und dass vielleicht so ein Kreuzchen in der Liste sagt, ich rufe mich an, wenn ich Zeit habe, dann komme ich vorbei.
Ich hatte es ja erwähnt, also ich bin auch im Verein, den wir haben. Also wir haben nicht nur die Genossenschaft, die das Gemüse produziert, sondern einen gemeinnützigen Verein, der einerseits Bildungsarbeit macht. Wir haben eine monatliche Akademie und andererseits halt auch Gedanken macht, wie man so die Gemeinschaft aktivieren kann. Und das ist schon immer wieder ein Thema. Und meiner Meinung nach ist das halt, unterscheidet uns das halt am stärksten von normalen Gemüsebetrieben, also die Mitarbeit aus der Gemeinschaft. Ja.
Genau, das, was wir heute erleben, ist, die Bereitschaft zu konsumieren ist unglaublich groß geworden und dass eben die Menschen, die die Kisten beziehen, sich nicht als reine Konsumentinnen verstehen. Ich glaube, das ist irgendwie die Idee, die vielleicht da noch ein bisschen größer mehr Anhänger finden sollte oder die vielleicht gleich mitgetragen, reingetragen wird bei neuen Mitgliedern. Jetzt gleich eine Frage, wer wird denn Mitglied bei eurem Verein?
Ich denke, das sind einfach Leute, die diese Idee noch ein bisschen mehr unterstützen wollen und eben auch die Arbeit des Vereins, die Bildungsarbeit. Also wir haben in der Vergangenheit sehr stark so um die Verteilpunkte, wir haben ja 100 Verteilpunkte in München, also um die Verteilpunkte rum, Kochabende, Fermentierkurse und sowas in der Art, rundum die Grundversorgung angeboten. Wir haben uns schon häufiger die Frage gestellt, macht es überhaupt Sinn, verarbeitete Lebensmittel herzustellen für uns? Wir wollen über die Genossenschaft Gemüse als Grundversorgung anbieten, aber zum Beispiel Sauerkraut also herzustellen, ist so eine Abwägung.
Also das mit dem Fermentieren finde ich eine super Idee. Da hört das reine Konsumententum auf.
Macht es Sinn? Macht es auch betriebswirtschaftlich Sinn? Weil unser Anspruch ist schon auch, dass wir betriebswirtschaftlich funktionieren. Sauerkraut selbst herzustellen, auch unter vielleicht ehrenamtlicher Mitarbeit. Wenn es dann im Endeffekt halt dann teurer ist, als wenn man es zukaufen würde, macht es dann überhaupt Sinn?
Nee, aber weil natürlich das selber machen das Entscheidende ist.
Genau. Also da weil wir selber machen, wenn man halt die Genossen zusammensammelt quasi, die das dann freiwillig machen für die anderen.
Das nee, ist ja nee ich mein, nein, einfach, dass ich mal sehe, wie Sauerkraut entsteht, das finde ich ja super.
Genau. Deswegen wollte ich habe jetzt den Bogen ein bisschen weit gespannt. Das ist die eine Möglichkeit, das so zu machen. Aber jetzt aus meiner Perspektive, aus Vereinssicht, macht es eigentlich mehr Sinn zu sagen, ja, wir machen einen guten Kohl. Hier die Gärtnerei, die Genossenschaft macht einen Weißkohl und wir sagen den Leuten, wie sie daraus Sauerkraut herstellen können. Wir bringen es ihnen bei quasi.
Genau, man setzt sich zusammen zu 5, 6, 7 Leute und wir stellen gemeinsam unser Sauerkraut her. Na klar.
Genau. Und das Schöne ist ja auch, das ist nicht kompliziert. Ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und wenn es selber gemacht ist, dann schmeckt es, denke ich mal, noch mal viel besser als
Bis auf die ersten Fehlversuche, aber ist egal. Also auch das gehört dazu, natürlich.
Hört sich nach Erfahrung an.
Ich habe es noch nicht gemacht. Das ist halt im Normalen so, ne? Also du fängst irgendwas an und versuchst es und lernst durch Erfahrung, na klar.
Ja, wobei jetzt gerade so das Fermentieren, das ist so, eigentlich so eine uralte Kulturtechnik ist, die hat man nicht irgendwann erfunden und das ist nicht wahnsinnig kompliziert, sondern es war eigentlich über Generationen, über viele, viele Generationen war es das Voraussetzung, um zu überleben. Jetzt haben wir das in ein, zwei Generationen, die meisten von uns vergessen, wie das geht. Und das irgendwie so ein bisschen zurückzubringen, finde ich schon wert und ist auch so ein bisschen mein Antrieb da im Verein, mich zu engagieren.
Also wenn wir mal erfahren haben, wie viel Mühe es ist, jetzt mal so Sauerkraut herzustellen oder Marmelade einkochen, es gibt ja alles Mögliche, was du da Brot backen, dann wächst auch dadurch die Achtung vor den Lebensmitteln. Die Wertschätzung wird eine andere.
Ja, das heißt jetzt nicht immer, dass man alles selber machen muss, aber Also bei mir, ich habe jetzt zu Corona-Zeiten, als die Hefe ausverkauft war, habe ich das Brotbacken angefangen mit Sauerteig. Das wollte ich immer schon mal machen und dachte mir jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das ist ein spannendes Thema.
Genau, und dann kannst du nämlich das Brot backen, genau das, was du gerade haben willst. Das ist so ähnlich wie bei dem Fermentieren, fällt mir jetzt dazu ein, du kannst ja nicht nur Sauerkraut machen, du kannst ja alles Mögliche da reinmischen und kannst mal schauen, wie viele verschiedene Geschmäcker dein Sauerkraut dann hat. Du kannst es individuell machen, für dich, wie du es haben willst, und einfach verschenken.
Richtig, ja. Ja, das, also verschenken, finde ich auch, ja, das ist eigentlich auch was Schönes. Also jetzt, wo du das ansprichst, finde ich auch, also es ist eine selber gemachte Marmelade und ein selber gebackenes Brot zu verschenken, hat schon noch irgendwie nochmal eine andere Qualität als, weil ich meine, sagen wir es mal so, also wenn man jetzt aus dem Kindesalter raus ist, man tut sich doch durchaus schwer, finde ich, geeignete Geschenke zu finden. Aber Lebensmittel, die man selber hergestellt hat, ist immer ein schönes Geschenk. Die kriege ich gern und verschenke ich gern.
Das Kartoffelkombinat ist Teil des Netzwerkes der solidarischen Landwirtschaften. Es geht um nicht weniger, als eine Alternative zum neoliberalen, profitorientierten Wirtschaften aufzuzeigen und sich dabei auch einer Gemeinschaft mit den gleichen Zielen zugehörig zu fühlen. Nicht nur konsumieren, sondern mit Gärtnern, wer mag. Ein Beitrag zur Selbstversorgung in der Stadt. Wer jetzt Lust bekommen hat mitzumachen, radelt doch einfach mal beim Giesinger Grünspitz vorbei. Da gibt es im Augenblick auch wöchentliche Konzerte. In München kann für den kleinen Bedarf mitgegärtnert werden bei einem der Gemeinschaftsgärten oder gleich mit der Selbstversorgung im größeren Stil durch eine Genossenschaft beim Kartoffelkombinat angefangen werden. Es gibt viele Möglichkeiten, für die Qualitätsverbesserung unserer Luft zu sorgen, im Sinne von Care, sich an solidarischen, nachhaltigen Wirtschaften zu beteiligen und eben einfach, wie Daniel es gut auf den Punkt gebracht hat, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Pamuzinda heißt die Musik-, Tanz- und Theatergruppe aus Simbabwe, die normalerweise jedes Jahr im Sommer hier in Deutschland tourt. Live können wir sie in diesem Jahr nicht erleben. Ihr Song River Flowing beendet diese Sendung. Thank you.
Prince is flowing,
flowing back to the sea.
River is flowing,
flowing back to the sea.
Flowing back to the sea.
Flowing back to the sea.
Yes, it's flowing,
flowing back to the sea.
Thank you so much.